Liebe Gemeinde, Bilder der Hoffnung stehen noch vor unseren Augen. Wer wird sie vergessen, wie Abraumfahrzeuge gegen die Mauer fahren und Menschen vor Freude tanzen, Gott sei's gedankt. Worte der Hoffnung liegen uns noch in den Ohren, wie Politiker, Persönlichkeiten und ganz einfache Leute ihre Bewegung zum Ausdruck brachten. Gott sei gelobt. Lassen Sie uns aber jetzt auf einen Text der Hoffnung hören, der zu diesem drittletzten Sonntag im Kirchenjahr gehört und der auf seine Weise von der Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung durchstößt. Es ist der Abschnitt im Lukasevangelium im 18. Kapitel, von Vers 1 bis Vers 8. Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch diese Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es ihn bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Amen. Leben heißt Hoffnung begraben. So hat Alighieri Dante gesagt. Leben heißt Hoffnung begraben. So hat Theodor Fontane gesagt. Leben heißt Hoffnung begraben. So hat noch vor 12 Tagen mir ein Arzt in Halle gesagt. Leben heißt Hoffnung begraben. So hat sicher auch diese Witwe gesagt. Niemand stelle sie sich als eine alte Frau vor, die hysterisch geworden ist und nun jedem auf den Geist geht. Wahrscheinlich war sie sogar noch jungen Jahren, weil das Heiratsalter bei Mädchen zwischen 13 und 14 lag. Jeder im Städtchen erinnerte sich an die strahlende Braut, die an der Seite ihres Mannes ihr Glück kaum fassen konnte. Die ganze Welt war mit Blütenhonig eingestrichen. Und dann ist der Mann gestorben. Die Frau drückt dem Mann die Augen zu. Freunde balsamieren den Leichnam ein. Klageweiber stimmen die Trauerliturgie an. Im Sarg liegt nicht nur der treue Weggefährte, sondern der Ernährer und Versorger. Die Frau war mittellos geworden. Am Rand des Grabes musste sie ihr sagen, Leben heißt Hoffnung begraben. Beim Aufräumen fand sie einen alten Zettel, ein vergilbtes Testament. Der Vater hatte dem Mann ja einen Teil des Erbes vermacht. Ihr stand also ein kleines Vermögen zu. Sie musste nicht mehr am Hungertuch nagen. Und als sie dieses Testament den Schwägern und Schwägerinnen präsentierte, da war eisiges Schweigen, da war betretene Stille, da war unbewegtes Achselzucken. Die liebe Verwandtschaft gab nicht einen Pfennig heraus. Wenn es ums Erbe geht, ist die Liebe gestorben. Im Kreis der Familie musste sie ihr sagen, Leben heißt Hoffnung begraben. Und dann erlebte sie auf Schritt und Tritt, wie es Alleinstehenden geht. Bei der Suche nach einer kleineren Wohnung wurde ihr gesagt, ach, Sie sind eine Witwe, können Sie denn die Miete bezahlen? Bei der Suche nach einer Beschäftigung wurde ihr vielleicht gesagt, ach, Sie sind eine Frau, können Sie denn diese Arbeit tun? Und bei der Suche nach einer neuen Bekannten, da wurde ihr bedeutet, ach, Sie sind eine Arme, können Sie denn bei unseren Fäden und bei unseren Festen mithalten? Leute zogen sich zurück, Menschen winkten freundlich ab. Eine Kontaktsuche blieb ohne Ergebnis. In dieser Dorf- oder Stadtgemeinschaft musste sie es sagen, Leben heißt Hoffnung begraben. Dabei ist diese Witwe kein Ausnahmefall geblieben. Viele, die aus welchem Grund auch immer alleine stehen, müssen so sagen, am Grab des Liebsten, das einen wie einen Hohn entgegenkommt, im Kreis der Familie, die einem die kalte Schulter zeigt, sogar im Kreis einer Dorf-, Stadt- oder Christengemeinschaft, da müssen es viele sagen, Leben heißt Hoffnung begraben. Und wenn sie auch dazu gehören, und wenn sie auch herbe Schicksalsschläge einstecken mussten, und wenn sie auch gallenbittere Erfahrungen mit lieblosen Verwandten und treulosen Zeitgenossen machen mussten, dann passen sie auf. Leben heißt Hoffnung begraben. So sagt die Witwe eben nicht. Sie sagt etwas ganz anderes. Und das lautet, das ist das Erste, was wir an diesem Gleichnis lernen sollen. Leben heißt Hoffnung begrenzen. Leben heißt Hoffnung begrenzen. Schauen wir nach dieser Frau. Wir finden sie nicht im Zimmer, wo sie resignativ auf dem Sessel sitzt, die Hände in den Schoß legt und vor sich hinmurmelt, Schicksal. Da kann man nichts machen. Jeden trifft die Kugel, die für ihn gegossen ist. Wir finden sie nicht im Schlafzimmer, wo sie depressiv im Bett liegt, die Augen gar nicht mehr öffnet und nur noch mit einem einzigen Gedanken Karussell fährt. Warum? Warum ich? Warum ausgerechnet ich? Wir finden sie nicht in der Küche, wo sie ostentativ am Fenster steht, die Faust gegen den Himmel ballt und diesen Göttern abschwört, ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter. Nein, sie ist im Flur, sie legt ein Tuch um ihren Kopf, sie wirft die Türschlösser zurück, sie geht. Aber wohin geht sie? Zum Nachbarn, um sich auszuheulen und ihm seine Misere zu unterbreiten. Zum Schwager, um bei ihm auf den Tisch zu hauen und ihm eine Standpauke zu halten, zur Schwägerin, ihr den Kopf zu waschen und sie alles nur nichts Gutes und Nettes zu heißen, oder zum Advokaten, um ihn um Rechtsbeistand zu bitten und ihn zu bitten, denen da den Prozess zu machen. Aber nein, sie geht nicht dorthin. Sie rennt nicht zu Pontius und Pilatus. Sie setzt ihre Hoffnung auf den letzten und besten Richter. So denkt sie. Sie begrenzt ihre Hoffnung auf den Richter. Und dort setzt sie die Waffe ein, die selbst einer Witwe zur Verfügung steht. Kein Revolver, um zu schießen, kein Portemonnaie, um zu schmieren, auch kein Mikrofon, um zu übertönen, nur den Schrei, schaffe mir Recht. Schreien kann jeder, schreien darf jeder, schreien muss jeder. Es mag Stunden geben, in denen man zur Verwandtschaft gehen und eine Lippe riskieren muss. Es mag Tage geben, in denen man zum Advokaten gehen und um einen Rechtsbeistand bitten muss. Es mag Wochen geben, in denen man auf die Straße gehen, so wie in den vergangenen Tagen und Wochen drüben, dass man auf die Straße gehen, um das gerecht gefolterte und geknechtete, das gefolterte Recht nun einzuklagen. Es mag Zeiten geben, in denen man etwas so tun muss, aber es darf keinen Augenblick geben, in denen man nicht zu Gott gehen und ihn um Hilfe rufen muss. Weil denn kein Mensch mehr helfen kann, rufe man diesen Gott um Hilfe an. Dieser Vater der Weisen hat's doch gesagt, rufe mich an in der Not. Dieser Helfer der Witwen hat es doch zugesprochen, ihr sollt mein Angesicht suchen. Dieser Richter hat dazu aufgefordert, wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird dich versorgen. Die auf Gott den Vater Jesu Christi begrenzte Hoffnung ist ja grenzenlos. Sie überschreitet unsere ach so menschlichen Begrenzungen von Sympathie und Antipathie. Sie durchbricht unsere theologischen und ideologischen Fronten von links und rechts. Sie transzendiert den dunklen Horizont und lässt jenen Richter erscheinen, der Recht und Gerechtigkeit schaffen will. Leben heißt Hoffnung begrenzen. Das ist eine. Und das Zweite, was wir hier in diesem Text lernen können, ist, Leben heißt Hoffnung begreifen. Schauen wir nach diesem Richter. Er scheint ja die Ruhe wegzuhaben. Der lautstarke Auftritt einer aufgebrachten Klägerin bringt überhaupt nicht aus der Fassung. Schon viele haben ihm wüste Szenen gemacht und sich dafür Ordnungsstrafen eingehandelt. Wer wird mich schon mit Eilverfahren zum Schwitzen bringen? Dieser Richter macht kurzen Prozess und legt die Akte auf die lange Bank. Er wollte lange nicht, so heißt es im Text dieser Geschichte. Er wollte lange nicht, so heißt es doch im Kontext unserer Lebensgeschichte. Damals fassten wir uns ein Herz. Damals liefen wir zum Herrn. Damals schrieben wir bei ihm um Hilfe. Herr, schaffe uns Recht, schaffe uns Ruhe, schaffe uns Frieden. Und dann blieb es ohne Echo. Und dann war es wie in den Wind gesprochen. Und dann war es wie bei einem Apparat, der gar keinen Anschluss hat. Wie viel haben deshalb das Rufen gesteckt? Wie viel haben deshalb das Schreien gelassen? Wie viel wollen deshalb schon lange nicht mehr, weil er lange nicht wollte? Die Witwe, die gab sich damit nicht zufrieden. Das richterliche Schweigen machte ihr überhaupt nichts aus. Diese hinhaltige Taktik eines gewieften Juristen veranlasste sie nicht zum Rückzug. Nein, Leben heißt Hoffnung begreifen und deshalb griff sie ihn weiter an. Sie lässt nicht locker. Sie wird ihm lästig. Sie fällt ihm auf die Nerven. Verschaffe du mir Hilfe. Das ist jene Zähigkeit, die nicht klein beigibt. Das ist jene Beharrlichkeit, die nicht sofort einfach die Segel streckt. Das ist jene unwahrscheinliche Unwiderstehlichkeit, die wir beim Gebet von dieser Frau lernen sollen. Unser Gott ist kein Roche in die Bronze, der sich nicht bewegt, sondern ein lebendiger Herr, der sich bewegen lässt. So wie dieser Richter. Er ist ja alles andere als eine unbestechliche Persönlichkeit. Was Gott über ihn denkt, lässt ihn kalt, und was die Leute von ihm halten, ist ihm Schnuppe. Ich bin mir selbst genug, so heißt der Wappenspruch dieses fiesen Kerls. Aber eines Tages geht ihm dieses Bitten und Betteln über die Hutschnur. Ich kann diese Nervensäge nicht mehr sehen. Ich muss mir diese Quengeltante vom Halse schaffen. Ich muss endlich Ruhe haben vor dieser Frau, die schließlich noch handgreiflich wird und mir ins Gesicht schlägt. Und so greift er nach der Akte. Bestimmt, dass die Testamentsvollstreckung ausgeführt wird und erledigt den Fall. Wahrlich, keine Idealfigur, aber liebe Freunde, eine Kontrastfigur. Wenn schon dieser Rechtsbrecher schließlich Recht schafft, bloß weil er die Belästigungen loshaben will, wie viel mehr wird der Rechtsbringer, der Richtergott, Recht und Gerechtigkeit dem schaffen, der ihn darum bittet? Gott hört die Armen. Gott sieht die Elenden. Gott leiht den Schreienden sein Ohr. Ihm gegenüber berufen wir uns nicht nur auf das, was er tun soll, sondern auf das, was er ausdrücklich tun will. Er bekennt sich förmlich als Vater der Waisen und Witwen. Er verbirgt sich ausdrücklich als heilender Schutzlosen und Retter der Wehrlosen. Er wendet sich gegen uns zu. Warum zweifeln wir an unseren ungeahnten Möglichkeiten bei ihm? Warum glauben wir nicht, dass er wegen uns sein Konzept zerreißt und neu schreibt? Warum denken wir denn so klein von der Kraft, die in unsere Hände gelegt ist? Es ist recht, wenn wir ihn in allem anrufen. Wir liegen richtig, wenn wir wegen allem zu ihm gehen, wegen allen Schwierigkeiten bei ihm vorstellig werden. Schreien gehört zum guten Ton im Reiche Gottes. Schreien gehört zum guten Ton im Reiche Gottes. Kein Schrei ist aussichtslos, denn diese Verheißung steht: Ich sage euch, er wird euch Recht schaffen in Kürze. Nicht sofort. Beten heißt auch warten können, aber warten in fester Zuversicht und warten in gespannter Erwartung. Leben heißt Hoffnung begreifen. Und auch dieses dritte noch, nämlich Leben heißt Hoffnung begründen. Schauen wir nach diesem Jesus, der diese Bildgeschichte erzählt. Er wendet sich nämlich dem zu, der mit seinen Fragen, mit seinen bohrenden Fragen nicht fertig wird. Der fragt: Ist das nicht ein Trip, eine Illusion, eine Fata Morgana? Ist das nicht eine Flucht nach vorne, ein Ausbruch ins Leere, ein Vorstoß ins Nichts? Ist das nicht ein mächtig aufgeblasener, bunter Luftballon, der plötzlich zerplatzt? Wer steht dafür? Wer bürgt dafür? Wer ist denn der Grund dieser Hoffnung? Und Jesus sagt dem, der so fragt: Ich. Ich stehe dafür. Ich bürge dafür. Längst bevor ihr um Hilfe gebeten habt, bin ich zur Hilfe geeilt. Längst bevor ihr mit euren Lasten gekommen seid, habe ich mich belasten lassen. Längst bevor ihr unter eurer Verlassenheit gestöhnt habt, habe ich geschrien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie sind sogar handgreiflich gegen mich geworden. Sie haben mich mit der Peitsche ins Gesicht geschlagen. Nein, sie haben mich nicht nur ins Gesicht geschlagen, sie haben mich ans Kreuz geschlagen. Am Schandpfahl von Golgatha haben sie mich geschafft. Aber dadurch schaffte ich Recht und Gerechtigkeit, die ich jedem geben will, der darum bittet. Herzog Heinrich von Lüneburg war ein fanatisch rechter und gerechter Mann. Und als er eines Tages hörte, dass sein Leibvogt Christian Pelze im Regen einem Bauern den Mantel weggenommen habe, da war er über diese Ungerechtigkeit so empört, dass er diesen Leibvogt sofort kommen ließ und ihn zum Tode durch den Strang verurteilte. Nur als der Leibvogt in der Linde hing, hörte er, dass dieser Bauer selbst den Mantel gestohlen hatte und er ihm deshalb weggenommen worden ist. Das ist Gerechtigkeit in unserer Hand. Recht und Gerechtigkeit finden wir letztlich bei Menschen nie. Deshalb unser Schrei zu dem, der die Gerechtigkeit in Person ist. Jesus ist eben der Grund unserer Hoffnung. Liebe Freunde, dieses Gleichnis ist das einzige der Bibel, das mit einer Frage schließt. Und die Frage lautet: Wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde diesen Gottesglauben bei uns finden? Wenn Jesus wiederkommen wird, meinst du, er werde solchen Gebetsglauben bei dir finden? Was meinst du? Amen.